morgen.
Heute habe ich richtig viel mitgebracht hier nach vorne. Bitte gib mir einen kurzen Moment, um mich mal hier aufzubauen. Jetzt kann es auch losgehen. Liebe Andernacher, der Frühling ist da. Man sieht es hier auf dem Altartisch mit einem schönen bunten Blumenstrauß. Ich habe das heute Morgen gesehen, auf dem Weg hierhin. Die Bäume mit weißen Blüten, überall der Frühling kommt. Als ich auch hier an der Predigt am Arbeiten war, das war am Donnerstag, da habe ich in kurzen Hosen und im T-Shirt an meinem Laptop gesessen und Zeilen reingetippt. Und am gleichen Tag habe ich mir mittags draußen auch einen Sonnenbrand geholt im Nacken. Also der Frühling ist wirklich da. Kaum zu glauben, dass das vor 2 Wochen noch ganz anders aussah. Jasmin und ich waren vor 2 Wochen auch hier und nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken, meine ich, hatte irgendjemand noch von schneebedeckten Höhen irgendwo erzählt. Die sind mittlerweile wohl auch grün. Der Wechsel vom Winter zum Frühling hat stattgefunden. Diesen Wechsel vom Winter zum Frühling habe ich auch früher schon mitgekriegt, als ich noch ein bisschen kleiner war. Wir haben da in einem Haus mit Garten gewohnt und wenn Winterzeit war, dann habe ich gern zusammen mit meiner Schwester einen Schneemann gebaut. 3 große Kugeln aus Schnee übereinander und dann haben wir Steine gesucht und haben so ein paar Knöpfe gemacht und einen Mund mit diesen Steinen und einmal sogar eine Möhre als Nase reingesteckt, einen Hut aufgesetzt. Wir hatten einen schönen Schneemann. Wenn wir aus unserem Wohnzimmerfenster guckten, sahen wir das Vogelhäuschen und daneben den Schneemann. Ja, so war das im Winter. Doch auch damals, vor 20 Jahren, kam der Frühling irgendwann. Der Garten wurde wieder grün, der Schnee schmolz, das Vogelhäuschen wurde eingepackt fürs nächste Jahr und der Schneemann veränderte in seiner grünen Umgebung auch seine Form. Stück für Stück fielen die Zähne aus, die Knöpfe fielen runter, er wurde immer kleiner, veränderte seine Form und dann mit einmal war er weg, verschwunden. Dem Kommen des Frühlings konnte er nicht standhalten. Seine Natur, also seine Struktur aus Eis, das war einfach nicht gemacht für diese neue Jahreszeit. Er passte da nicht mehr rein, passte nicht dazu. Und so wie die schneebedeckten Höhen, von der wir vor 2 Wochen sprachen, so ist auch unser Schneemann irgendwann verschwunden und im Grün gewichen. Warum erzähle ich so viel vom Frühling und von Schneemännern, die es nicht mehr gibt? Nun, ich glaube, dass sie uns einen gewissen Blickwinkel geben auf den Predigttext von heute. Der steht in Johannes 3, die Verse 1 bis 15. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und was dieses Gespräch von vor 2000 Jahren mit meinem Schneemann von vor 20 Jahren und mit unserem Leben von heute zu tun hat, das kommt im Laufe der Predigt. Zum Text. Unsere Geschichte beginnt mit einem Mann namens Nikodemus. Er ist ein Pharisäer, der nachts zu Jesus kommt. Da heißt es am Anfang in Johannes 3, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Dieser Nikodemus war nicht irgendwer, sondern es war ein ziemlich besonderer Mann, kein unerfahrener junger Mann. Er war Mitglied des Hohen Rates, der obersten religiösen und politischen Instanz Israels. Wow, also das ist schon was. Wenn wir das auf heute übertragen, könnte man vielleicht Folgendes sagen. Da kommt unser Verteidigungsminister, Thomas de Maizière, nachts zu seinem Pastor um die Ecke und sagt, Lehrer, du hast mir was zu sagen. Das ist doch was. So kommt hier der Nikodemus zu Jesus und sagt, Rabbi, Lehrer. Das ist eine würdevolle Anrede. Und zwischen den beiden entspinnt sich ein Gespräch. Das verläuft ganz interessant. Jeder von beiden hat 3 Redeanteile. Und die Redeanteile von Nikodemus werden immer kürzer und von Jesus die Redeanteile immer länger.
Es wird immer ausführlicher, immer genauer. Es kommen immer neue Informationen dazu. Und ich lade euch ein, dass wir einfach mal gemeinsam diesem Gespräch hier folgen und dadurch laufen. Wir werden heute Morgen nicht zu allem was sagen können, aber ich versuche am Ende so ein paar Aspekte doch mal zusammenzufassen. Los geht's. Erste Runde sozusagen. Nikodemus sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das ist doch mein Statement. Oft kommen die Pharisäer in den Evangelien nicht so gut weg. Nikodemus ist ein Besonderer. Der hat ordentlich Respekt vor Jesus. Und der sagt: Mensch, Jesus, wir merken, mit dem, was du tust, da steht Gott dahinter. Das ist was Besonderes. Und er spielt auf die Wunder an, die Jesus getan hat, auf die Zeichen. Ich schalte nochmal einen Vers vom Ende von Kapitel 2 dazu. Da heißt es: Während des Passafestes war Jesus in Jerusalem und viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Menschen glauben, weil sie die Wunderzeichen gesehen haben, die Jesus tat, und darauf nimmt Nikodemus Bezug. Jesus antwortet: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also im ersten Moment, wenn man das so beim ersten Mal liest, könnte man denken, das, was Jesus sagt, hat mit dem, was Nikodemus sagt, überhaupt gar nichts zu tun. Wie hängt das denn zusammen? Auf den zweiten Blick schon. Also fangen wir nochmal mit den Wundern an. Jesus hat Wunder getan, Zeichen. Die Menschen haben sie erlebt und Nikodemus nimmt darauf Bezug. Jesus spricht nun vom Reich Gottes. Und sagt damit eigentlich: Nikodemus, bleib nicht bei den Zeichen stehen. Bleib nicht bei den Wundern stehen. Jemand sehen, der Wunder tut, das ist gut. Aber das Reich Gottes sehen, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Klar, das Reich Gottes ist mit diesen Wunderzeichen verbunden, aber es sind nur Zeichen. In dieser modernen Übersetzung steht Wunder, aber in dem griechischen Grundtext und in manchen alten Übersetzungen steht hier eigentlich das Wort Zeichen. Also die Menschen sahen die Zeichen, die Jesus tat. Nikodemus sagt: Niemand kann solche Zeichen tun, wie du es gemacht hast, Jesus. Zeichen zeigen immer auf irgendetwas, haben immer irgendetwas zu sagen. Vielleicht könnte man das mit so Ortsschildern vergleichen. Zum Beispiel das Ortsschild von Andernach. Sagen wir mal, es kommen Touristen und wollen Andernach kennenlernen. Und sie kommen von weit her und versammeln sich bei dem Ortsschild und sagen: Wahnsinn, das ist toll. Schild, abgerundete Ecken, gelb, schwarze Schrift, tolle Sache. Und die Andernacher würden sagen: Meine Güte, ihr seid auf einem guten Weg. Aber ihr seid noch gar nicht drin. Bleibt doch nicht bei dem Zeichen da vorne stehen. Ihr habt das Eigentliche, worum es in Andernach geht, noch gar nicht gesehen. Ihr müsst reinkommen. Und vielleicht kann man das Gespräch hier ähnlich verstehen. Dass Jesus sagt: Nikodemus, bleib nicht bei den Zeichen stehen. Guck, wo das Zeichen hindeutet. Es deutet auf das Reich Gottes. Es deutet auf mich, auf Jesus Christus hin. Bleib nicht bei den Wundern stehen. Geh ein bisschen tiefer. Und Jesus sagt, das Reich Gottes sehen, das geht nur, wenn ihr von Neuem geboren werdet. Von Neuem geboren werden. Nikodemus ist erstmal verwirrt. Zweite Runde des Gesprächs. Wie kann denn ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal neu geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Noch einmal körperlich geboren werden, das ist doch völlig absurd, das ist doch unmöglich. Jesus, wie meinst du das? Und Jesus antwortet darauf. Und jetzt werde ich einfach mal die restlichen Verse 5 bis 15 ohne große Zwischenkommentare durchlesen und hinterher noch was dazu sagen. Jesus erwiderte:
ich sage dir eins.
Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber wo er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israels weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn, also Jesus Christus. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Soweit der Text für heute Morgen. Vielleicht manches ein bisschen rätselhaft. Nikodemus fragt, wie soll das denn laufen, neu geboren werden? Ich verstehe das nicht. Und Jesus geht Stück für Stück darauf ein. Und er sagt hier in Vers 13, also wenn das jemand wissen kann, dann ich. Denn ich komme vom Himmel, ich komme von oben runter. Niemand ist hochgegangen, aber ich bin runtergekommen. Also wenn jemand was dazu sagen kann zum Thema ewiges Leben, dann Jesus Christus. Und wir versuchen mal ein bisschen zusammenzufassen und zusammenzukriegen, was Jesus in diesen Versen hier sagt. Im ersten Teil, in der ersten Runde, spricht Jesus ja vom Reich Gottes sehen. Das Reich Gottes sehen. Und damit meint er nicht irgendwie das aus der Entfernung sehen. Wir haben bei uns zu Hause in Kettenhausen im Westerwald, zwei Dörfer weiter, einen kleinen Aussichtsturm. Man kann schön Waldspaziergang machen und klettern dann die Stufen da hoch und hat eine schöne Sicht vom Raiffeisenturm. Kann man vielleicht sogar unser Kettenhausen sehen, man sieht Altenkirchen, man sieht Dörfer hin und her. Aber dieses Sehen meint Jesus nicht. Nicht in Sehen von, ach ja, Reich Gottes habe ich mal gesehen, liegt da hinten irgendwo. Sondern er erklärt das im zweiten Teil, was er damit meint, mit dem Reich Gottes sehen. Im zweiten Teil sagt er ja, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren sein, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Mit dem Reich Gottes sehen meint Jesus also in das Reich Gottes hineinkommen. Es wirklich sehen, mittendrin sein, Teil davon sein. Was bedeutet das, ins Reich Gottes hineinkommen? Was hängt damit zusammen? Das kommt im dritten Redeteil. Nämlich ewiges Leben. Der Begriff Reich Gottes kommt in den anderen Evangelien oft vor. Im Johannesevangelium gar nicht oft. Ich glaube nur in den zwei Stellen, die wir bisher gelesen haben, Johannes, im 3, Vers 3 und 5. Anschließend scheint das mit dem Begriff ewiges Leben identifiziert zu sein. Zumindest hier in diesem Zusammenhang. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, dass wir das Reich Gottes sehen, meint er eigentlich, dass wir in das Reich Gottes hineinkommen und das bedeutet, dass wir das ewige Leben haben. Ewiges Leben. Das ist eine Sache, die wir eigentlich alle gerne hätten. Hier sind einfach mal zwei Leute abgebildet, ein Mann und eine Frau, die darauf ausgerichtet sind. Ewiges Leben. Das ist ein Wunsch, der, glaube ich, ganz tief in uns steckt. Schon die alten Pharaonen wollten ewig leben, unsterblich sein. Deshalb haben sie sich die Pyramiden gebaut, damit man weiter an sie denkt. Ewiges Leben. Manchmal denkt man ja, oder manchmal hört man vielleicht auch, ach, die Bibel, das ist was für Frühjahr. das ist nicht mehr modern, das ist nicht mehr aktuell, worum es da geht, betrifft uns nicht. Ich würde sagen, doch, das betrifft uns gerade. Denn die Bibel spricht, Jesus spricht vom Thema ewiges Leben. Und das ist heute ganz aktuell. Nehmen wir mal den Bereich Anti-Aging. Anti-Aging, das heißt nicht altern. Es gibt Produkte, Salben, Tuben und so weiter, die einem versprechen oder die zumindest dazu helfen wollen, den Alterungsprozess rauszuschieben, zu verzögern. Irgendwie merken wir das, dass wir in den Kreislauf von Werden und Vergehen einbezogen sind. Es ist wie, wenn man so einen Ball wirft. Der steigt erstmal hoch, irgendwo hat er seinen Höhepunkt und irgendwann wird er wieder runterfallen. Da kommt die Erdanziehungskraft ins Spiel. Und so versuchen wir, die wir irgendwann mal hochgeworfen wurden, durch Anti-Aging-Produkte diesen Hochpunkt irgendwie noch weiter rauszuzögern. Weil wir wissen, irgendwann wird es runtergehen mit uns. Wir sind uns bewusst, dass wir in diesem Prozess, in dieser Wurfbahn von Werden und Vergehen drin sind. Aber das wollen wir nicht so recht wahrhaben und deshalb rauszögern. Es gab ja auch Überlegungen, ob man nicht auch Menschen einfrieren kann. Irgendwann wieder auftauen kann, in ferner Zukunft, wenn man mit medizinischen Lösungen das Leben noch weiter verlängern kann. Wir merken, das Thema Altern, Altwerden und Vergehen, das ist auch heute, in der heutigen modernen Welt aktuell. Doch das Entfliehen aus dieser Wurfbahn von Werden und Vergehen mit menschlichen Mitteln, das ist nicht von Erfolg gekrönt gewesen bisher. Und das kann es nicht sein. Natürlich ist Medizin hilfreich, um gegen Krankheiten zu kämpfen, aber um wirklich rauszukommen aus dem Werden und Vergehen, hilft es nicht. Wir sind da doch eingewoben. Wir sind einfach Teil der Natur, Teil dieser Schöpfung, die seit Adams Sündenfall vergänglich ist. Und da können wir uns auf den Kopf stellen. Da können wir auf den Mars und auf den Pluto fliegen. Da können wir überall sein im Weltraum. Aber rauskommen aus dieser Natur, die einfach Teil von uns ist, kommen wir nicht. Wir sind drin in dieser Welt. Jesus sagt es hier so: Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Nach Luther heißt es, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Fleisch meint hier vergänglich, endlich. Der Mensch ist eben nicht ewig, sondern zeitlich. Und die Zeit ist beschränkt, so wie beim Schneemann. Irgendwann ist der Winter vorbei und der Schneemann wird vergehen. Denn Frühling, das neue Leben des Frühlings, kann er nicht sehen, weil er Teil des Winters ist, so wie wir Teil dieser Schöpfung, die seit Adam gefallen und vergänglich ist, sind. Jesus spricht in diesem Text wirklich von dieser Fähigkeit bzw. Unfähigkeit des Menschen, ewig zu leben. Er sagt, niemand kann das Reich Gottes sehen, so wie er ist, wenn er nicht neu geboren ist. Vers 3. Niemand kann hineinkommen in das Reich Gottes, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren ist. Niemand kann von sich selbst heraus die Unsterblichkeit erreichen, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Könnte man sagen, ja warum denn? Ich lebe doch aber ganz ordentlich, bin doch auch bemüht, nicht wahr? Mache auch meine Einkommensteuererklärung. Aber mit wem spricht Jesus hier? Mit einem Pharisäer. Die Pharisäer, die waren auch sehr darum bemüht, ordentlich zu leben. Ganz nah am Gesetz, ganz getrennt von der Sünde. Also wenn sich jemand bemüht hat, dann die. Eindrucksvoll. Aber Jesus sagt, Nikodemus, auch deine Bemühungen werden deine Natur nicht ändern. Fleisch bleibt Fleisch. Vergänglichkeit bleibt Vergänglichkeit. Mensch bleibt Mensch. So hart das klingt, aber dein Ursprung bestimmt auch dein Schicksal. Du bist Teil der Schöpfung. Verschiedene Religionen versuchen, dieser Vergänglichkeit ja zu entfliehen. Und oft sind es eigene Anstrengungen. mit denen man versucht, vor Gott so gut dazustehen, dass man das ewige Leben bekommt. Und es ist, als würde man gegen eine Tür drücken. Als würde man versuchen, aus dieser Vergänglichkeit raus ins ewige Leben reinzukommen. Und man drückt die Türklinke runter und drückt und drückt und hofft, dass es irgendwann genug ist. Aber die Tür bewegt sich keinen Zentimeter. Wir bleiben doch, was wir sind. Und müssen feststellen, die Tür geht nach innen auf. Es geht nicht, dass ich drücke mit meinen Anstrengungen. Es wird mir nichts bringen. Ich kann mich selbst doch nicht ändern als das, was ich bin. Die Tür geht nach innen auf. Was das bedeutet, das kommt in den nächsten zwei Punkten. In dem Text heißt es zweimal muss. Zwei Sachen müssen geschehen, damit die Menschen, die ganz links stehen, links von euch, ja, von euch auch, damit die Menschen, die ganz links stehen, nach ganz rechts zum ewigen Leben kommen. Zwei Sachen müssen geschehen. Jesus sagt, ihr müsst neu geboren werden. Und eine Sache, die haben wir eben schon rausgestellt, das ist nicht gemeint, menschlich neu geboren zu werden. Jesus sagt, ihr müsst aus Wasser und Geist geboren werden. Das ist wieder mal so ein bisschen rätselhaft. Vielleicht spielt Jesus auf eine Passage aus dem Alten Testament an. In Hesekiel 36 ist nämlich eine Passage, in der Schlüsselwörter aus unserem Text auch vorkommen. Es ist eine Verheißung an Israel. Und zwar heißt es dort, ab Vers 24, da sagt Gott, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Kann man vielleicht übertragen, in euer Land bringen, auch das Land bringen, in das Reich Gottes bringen, da wo ewiges Leben ist. Und dann heißt es weiter, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe und ihr werdet mir zum Volk. Und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Jesus sagt, ihr müsst, um das ewige Leben zu bekommen, müsst aus Wasser und Geist geboren sein. Wasser hier in Hesekiel, da ist hier in Hesekiel von die Rede. Gott sprengt Wasser auf das Volk Israel. Wasser, das sie reinigt. Ihr müsst aus Geist geboren werden. Gott gibt einen neuen Geist in das Volk Israel, so heißt es ihr in Hesekiel, damit sie neu werden. Es ist interessant, das Wasser kommt von außen auf diese Leute. Der Geist wird von außen gegeben. Es ist nichts, was sie aus ihren eigenen Anstrengungen hervorbringen, sondern es ist etwas, was sie empfangen. Deshalb sagte ich eben, die Tür geht nach innen auf. Wir müssen, wie Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wir müssen ihm die Tür zu uns aufmachen, dass er uns reinigt mit Wasser, dass er uns einen neuen Geist gibt, neue Befähigung, dass wir neu geboren werden. Manche Menschen verlieren sich ja in eine Art Aktivismus. Dazu tendiere ich auch. Wir neigen dazu, uns über das zu definieren, was wir tun, was wir leisten, was wir geschafft haben. Wenn wir gefragt haben, so in der Vorstellungsrunde, wer bist du denn eigentlich, dann sagen wir, ja, ich bin Student, ich bin Pastor, ich bin Briefträger, ich bin Schreiner, ich bin Informatiker, ich bin arbeitslos, wie auch immer. Wir definieren uns über das, was wir tun. Wer bist du? Ich bin das, was ich mache. Wie wäre es denn auf die Frage, wer bist du, zu antworten, ich bin Kind Gottes. Ich bin in Christus. Wenn du mich fragst, wer ich bin und was meine Identität ausmacht, dann ist es eigentlich das, dass ich Kind Gottes bin. Das andere ist das, was ich tue. Aber wer ich bin, das bestimmt nicht mein Handeln, das bestimmt, wer ich in Gottes Augen bin, sein Kind. Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland mit unserer Leistungsgesellschaft ja, von Leistung geprägt sind und dass das auch unsere Beziehung zu Gott prägt. Wir denken, wir müssen etwas tun, um akzeptiert zu werden. Und gerade hier ist das Wort geboren werden interessant. Das steht ja hier im Zusammenhang mit dem Thema ewiges Leben. Geboren werden. Das hat rein gar nichts zu tun mit unserer Leistungsbilanz. Geboren werden. Das heißt, wir empfangen Leben aus der Hand unserer Eltern und letztlich aus der Hand Gottes. Aber dieses Leben selbst zu produzieren, das ist absurd, das geht nicht. Sich selbst das Leben spenden, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Stellen wir uns ein Baby vor. Wie könnte es sich selbst gebären? Die Frage ist schon komisch. Es geht nicht. Es braucht den Bauch der Mutter. Es braucht eine Mutter, ohne die es nie zur Welt kommen würde. Es kann sich nichts selbst aus dem Nichts erschaffen. Es braucht also etwas außerhalb von sich selbst, um zum Leben zu kommen. Es braucht etwas von außen. Die Mutter, den Bauch, die Nabelschnur, wo Nährstoff und so weiter rauskommt. Es braucht etwas von außen, um zum Leben zu kommen. Und so auch bei uns. Wenn wir das ewige Leben haben wollen, und danach sehen wir uns alle, dann brauchen wir etwas von außen, dann brauchen wir das reinigende Wasser, dann brauchen wir das Leben, das Gott uns durch seinen Geist gibt, von außen. Die Tür geht nach innen auf. Ezekiel fragt, Vers 9, wie kann denn das geschehen, Jesus? Gute Frage. Und die wird beantwortet in Vers 14 mit dem zweiten Muss. Um das ewige Leben zu haben, müsst ihr neu geboren werden und dafür muss Jesus Christus erhöht werden. Das heißt in Vers 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus erzählt hier von einem Ereignis aus dem Alten Testament, aus 4. Mose 21. Israel ist auf dem Weg durch die Wüste und giftige Schlangen plagen sie. Wer gebissen wird, der stirbt. Sie starben mit einer Ausnahme. Wenn sie auf die Schlange guckten, die Mose im Auftrag Gottes gemacht hatte, eine Schlange aus Bronze, die irgendwo sichtbar aufgestellt war. Und wer gebissen wurde und zu dieser Schlange schaute, der wurde geheilt. Der starb nicht. Was mussten sie leisten, die gebissenen Israeliten? Nichts. Als nur zu erkennen, dass sie in einem tödlichen Zustand waren. Merken, Mensch, ich bin gebissen. Ich brauche Hilfe. Sich neu orientieren und ihren Blick auf diese Schlange richten, die aufgerichtet war. Die heilende Kraft konnten und mussten sie nicht aus sich selbst aufbringen. Die kam von Gott. Und das, was damals in der Wüste bei den Israeliten passierte, das ist ein großes Bild, das uns zeigt, was auch heute für uns dran und wichtig ist. Um neu geboren zu werden, brauchen wir nichts mehr, als unseren tödlichen Zustand zu erkennen. Auch wir sind gebissen von der Schlange, von dem Bösen. Da sind eigentlich große biblische Linien, die hier zusammenlaufen. Der Teufel wird auch als Schlange dargestellt. Auch wir sind gebissen von der Schlange des Bösen, vom Teufel. Das Böse hat auch von uns Besitz ergriffen. Das Gift der Sünde ist auch in uns drin. Ist nicht nur in der Welt um uns herum, ist auch in unserem Herzen. Ja, auch unser Herz ist von diesem Gift der Sünde befallen. Und keine Frage, was passieren wird. Wir werden sterben, wenn sich nichts ändert. Wir sind in dieser Natur drin, in dieser Welt, die von dem Gift der Sünde einfach infiziert ist. Deshalb diese Wurfbahn des Werdens und Vergehens. Da hilft Anti-Aging uns auch nicht raus. Was müssen wir tun? Wir müssen unseren tödlichen Zustand erkennen. Müssen uns neu orientieren. Vielleicht besser hierhin. Müssen uns hierhin orientieren. Auf das Kreuz, wo Jesus hängt. So wie sich die Israeliten auf die Schlange orientieren mussten. So können wir uns auf Jesus Christus orientieren, der auch zur Sünde gemacht wurde. Wo all unsere Sünde, all unser Gift in uns auf ihn übertragen wurde und er für uns dort gestorben ist. Und wenn wir uns an ihn binden, dann können wir auch alle heilende Kraft von Gott erwarten. Müssen sie nicht aus uns selbst aufbringen. Heute auf dem Weg hierher komme ich immer durch einen Wald, wo in der Nähe ein Yoga-Zentrum ist. Da ist Tag der offenen Tür. Das fällt mir gerade so ein, das habe ich eigentlich nicht geplant zu sagen. Ich habe mich damit nicht genau befasst. Aber ich glaube oder ich vermute, dass es auch dabei darum geht, auch Kraftreserven auch in uns zu entdecken. Die Kraft, die uns rauszieht aus dem Strudel der Vergänglichkeit, kann nicht von uns in uns kommen. Sie muss von außen kommen, so wie bei dem Kind, das geboren wird, die Mutter von außen kommt. So auch hier, wir müssen uns auf das Kreuz, auf Christus orientieren. Der dahin ging mit einem Ziel, er wurde erhöht, Vers 15, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Häng dich an Jesus, richte deinen Blick und dein Leben auf ihn aus und erwarte die Rettung von ihm. Denn mit ihm und in ihm bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, von neuem geboren. So heißt es in 2. Korinther 5. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Das heißt, du hast einen Sprung gemacht. Aus der alten Schöpfung raus, die vergeht, bist du durch Christus in eine neue Schöpfung reingesetzt. Und in dieser neuen Schöpfung ist keine Vergänglichkeit mehr. Wirst du nicht mehr vergehen. Hast du das ewige Leben. Wir können hier in der alten Schöpfung uns bewegen, wohin wir wollen, können auf Mars und Pluto fliegen, aber wir bleiben drin. Jesus allein hat durch seinen Tod und seine Auferstehung diese Mauer durchbrochen, von der einen Schöpfung zur neuen Schöpfung. Und wenn wir uns an ihm binden, dann machen wir diesen Sprung mit und haben das ewige Leben. Sind Teil der neuen Schöpfung, Teil der neuen Welt Gottes. Die alte Schöpfung, so heißt es in Hebräer, sie wird vergehen. Wie ein alter Mantel wird sie zusammengerollt und weggetan in die Altkleidersammlung. Aber mit Jesus sind wir Teil der neuen Schöpfung. Und das gibt Heilsgewissheit. Ich finde, dass der Text von heute beides deutlich macht. Heilsnotwendigkeit. Ja, wir brauchen Rettung. Wir können das nicht aus uns selber machen. Das Reich Gottes, vielleicht erinnert ihr euch noch, als die zwei anderen Kreise in der Mitte weg waren. Das ewige Leben ist ganz schön weit weg von dem natürlichen Mensch. Ein natürliches Leben bringt eben nur natürliches Leben hervor. Und das hat, wie der Schneemann, irgendwann ein Ende. Wir brauchen die Rettung von außen. Aber wir haben sie auch bekommen. Deswegen spricht der Text nicht nur von Heilsnotwendigkeit, davon, dass wir Heil brauchen, sondern auch von Heilsgewissheit. Und das tut so gut, weil es eben nicht davon abhängig ist, ob ich genug gemacht habe. Und meine guten Taten, meine schlechten Taten überwiegen. Ich muss nicht unsicher fragen, habe ich denn auch genug gemacht, damit ich auch gerettet bin? Oder ist mein Böses größer? Die Frage des Bösen ist hier geklärt. Und das, was ich tun muss, ist mich darauf ausrichten. Aber wenn ich mich darauf ausrichte, wenn ich mich an Jesus binde, dann darf ich sicher wissen, ich bin gerettet. So hieß das in dem Eingangslied, das ganz am Anfang eingespielt wurde. Da hieß es, du hast gesagt, ich bin das Leben. Du hast gesagt, ich bin die Wahrheit und so weiter. Und dann hieß es, ich vertraue auf dein Wort. Das ist es. Ich vertraue auf dein Wort. Ich vertraue nicht auf das, was ich geschafft habe, auf das, was ich kann. Ich vertraue auf dein Wort, dass das, was du gesagt hast, Jesus, in der Bibel, dass das stimmt. Ich schließe mit einem Vers aus Johannes 5, Vers 24, den mein Vater mir mitgegeben hatte, als ich aufrachte, bin ich denn gerettet? ist denn auch alles gut? Und er sagte, ja. Jesus hat gesagt, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Er hat diesen Schritt getan, von der einen alten Schöpfung, die vergeht, in die neue Schöpfung, die bleibt. Wer sich an Jesus hängt, wer sich auf ihn ausrichtet, auf ihn orientiert, der hat das ewige Leben schon heute. Nicht vielleicht, sondern auf jeden Fall. Da mögen die Gefühle anders sein. Da mag man sich fragen, bin ich denn wirklich dabei? Wie auch immer die Gefühle, die hoch und runter gehen, gerade spielen. Auf Gottes Wort ist Verlass, das bleibt, das verändert sich nicht. Darauf können wir uns gründen. Wenn Jesus glaubt, an Gott glaubt und Jesu Worte hört, sich auf ihn ausrichtet, der hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Amen.